Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In New York ist der für morgen geplante Marathonlauf nun doch abgesagt worden. Das entschied Bürgermeister Bloomberg 35 Stunden vor dem Start. Zunächst hatte er trotz des Wirbelsturms Sandy an dem Lauf festgehalten. Daraufhin wurden Vorwürfe laut, die Helfer würden bei den Aufräumarbeiten gebraucht. Der Stadtteil Manhattan hat inzwischen wieder Strom, aber Benzin, Diesel und Heizöl sind knapp.
Die Absage des New Yorker Marathonlaufs gestern spätabends, das war eine große Überraschung für alle. Als Mary Wittenberg von den New York Roadrunners, die den Marathon veranstalten, vor die Presse trat, war ihr die Schwierigkeit der Entscheidung anzumerken. Dann sagte sie bewegt, ich dachte an die durch den Hurricane umgekommenen Kinder. Dahin muss jetzt unsere Hilfe und unsere Aufmerksamkeit gehen. Draußen auf Staten Island von New York waren diese Kinder umgekommen. Hier hätte der Lauf beginnen sollen und hier hatte Hurricane Sandy hart zugeschlagen. Die Häuser waren der Flut nahezu schutzlos ausgesetzt. Die Menschen sind durchgehend der Meinung, dass es richtig war, den Lauf abzusagen. Sie sind noch ohne Strom. Viele waren empört, aber jetzt können sie zum Beispiel einen Generator, der für die Veranstaltung vorgesehen war, nutzen, um 400 Häusern Strom zu liefern. Im Central Park in Manhattan hätte der Zieleinlauf sein sollen. Jetzt aber wird alles abgebaut. Bei weitem die meisten Athleten, die angereist sind, verstehen das auch. Wir verstehen das. Die Entscheidung kam zwar spät, aber wir fühlen mit den New Yorkern und mit denen auf Staten Island, die so viel gelitten haben. Die Absage des Marathonlaufs ist so etwas wie die Stunde der Wahrheit hier in New York. Die schwierige Lage der Opfer, die zum Teil völlig veraltete Infrastruktur hier in der Stadt und der fehlende Küstenschutz draußen am Meer, all das können die Behörden nun nicht mehr länger verdrängen. Die Lösung dieser Probleme aber wird noch viel Zeit und vor allem viel Geld kosten.
Auch in der Karibik hat der Wirbelsturm Sandy Zerstörungen angerichtet. Die Vereinten Nationen warnten vor einer Hungersnot in Haiti. Dort sind viele Felder überflutet und die Zahl der Cholera-Infektionen steigt. Haiti ist einer der ärmsten Staaten der westlichen Welt und hat sich bis heute nicht von einem Erdbeben im Jahr 2010 erholt.
Die Maisfelder sind überflutet. 70% der Ernte hat Wirbelsturm Sandy im Süden Haitis zerstört. Auch Bananen und Reis sind verloren. Die Bauern versuchen, einige Felder für neue Pflanzen zu retten. Wir haben die Ernte und Vieh verloren. Manche von uns auch ihre Häuser. Und einige Menschen sind ertrunken, sagt dieser Bauer. So sah es in den letzten Tagen auf Haiti aus. Rund 60 Menschen starben nach Angaben der Regierung. Etwa 20.000 sind obdachlos, zum zweiten Mal in 2 Jahren. Denn Hunderttausende lebten auch in der Hauptstadt Port-au-Prince nach dem schweren Erdbeben von 2010 noch in Notunterkünften und Zeltlagern. Sturm und Wasser haben viele Zelte mit sich gerissen. Nach Wirbelsturm Sandy steigt die Zahl der Cholera-Fälle wieder, wie Hilfsorganisationen mitteilen. Nach dem Erdbeben vor 2 Jahren sind bis heute bereits 7.500 Menschen an der Seuche gestorben. Auch auf Kuba kämpfen die Menschen mit den Folgen des Hurrikans. Sandy gilt hier als schlimmster Wirbelsturm seit 50 Jahren. Laut Regierung starben 11 Menschen. Über 200.000 Häuser wurden zerstört oder stark beschädigt. Präsident Raúl Castro besuchte die Obdachlosen und sorgte für staatliche Soforthilfe. Hilfe kommt auch von kirchlichen Organisationen und aus befreundeten Ländern wie Venezuela. Die Karibikinseln lagen in einem Ausläufer von Sandy, aber die Folgen für Menschen, die in Armut oder instabilen Häusern leben, sind besonders katastrophal.
3 syrische Kampfpanzer sind nach israelischen Angaben in die demilitarisierte Zone auf den Golanhöhen eingedrungen. Sie sollen in ein Gefecht mit syrischen Rebellen verwickelt gewesen sein. Israel erhöhte die Alarmbereitschaft in der Region und legte bei den Vereinten Nationen Beschwerde ein. Die Golanhöhen sind von Israel besetzt, werden aber auch von Syrien beansprucht. Dort kümmern sich derweil internationale Ärzte um die Opfer des Bürgerkriegs.
Ein Verletzter mit einer Schusswunde in der Brust. Eigentlich der sichere Tod. Medizinische Versorgung ist in Syrien kaum möglich. Doch in Anadan bei Aleppo gibt es Hoffnung. 2 kanadische Ärzte leisten hier erste Hilfe und riskieren dafür ihr Leben. Es geht uns nicht ums Geld, sagt Jay Dahman. Wir müssen den Leuten einfach helfen. Vor allem, weil es hier so unglaublich viele Verletzte gibt. Jay Dahman ist eigentlich Kinderarzt in Toronto, doch jetzt betreibt er hier ein Behelfskrankenhaus im Keller wegen der Bombenangriffe des Regimes. Aber vor allem bildet er einheimische Helfer aus. An Schafsknochen demonstriert er, wie man Verletzte besser vor Blutverlusten bewahren kann und so ihr Leben retten. Denn immer mehr Opfer fordert der Bürgerkrieg in Syrien. Die Rebellen griffen heute Morgen den Militärflughafen Taftanas nahe der türkischen Grenze an. Von hier aus soll das Regime die Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung starten, behaupten die Aufständischen. Doch auch sie geraten immer stärker in den Verdacht, Menschenrechte zu verletzen. Gestern tauchte ein Video auf, das die Erschießung von gefangenen Soldaten durch Rebellen zeigen soll. Es gilt als authentisch und wäre ein Kriegsverbrechen. Im Gegenzug wurden heute Bilder veröffentlicht, die die Grausamkeit des Regimes beweisen sollen. Auf einem hält ein Milizionär das abgeschnittene Ohr eines toten Aufständischen in die Kamera. Die Spirale der Gewalt dreht sich immer schneller. Jay Dahman, der kanadische Kinderarzt mit syrischen Wurzeln, kann das Leid nur noch dokumentieren. Eine menschliche Katastrophe, sagt er, es bricht einem das Herz.
Die Regierungskoalition ist vor ihrem morgigen Spitzentreffen noch uneins in zentralen Fragen. Bei den Themen Rente, Betreuungsgeld und Praxisgebühr gibt es weiter keine Annäherung zwischen CDU, CSU und FDP. Mehrere Koalitionspolitiker fordern darüber hinaus, sämtliche Pläne unter Finanzierungsvorbehalt zu stellen.
Dass die Kanzlerin einen eher moderierenden Regierungsstil pflegt, ist hinlänglich bekannt. Und so mied sie auch heute jegliche Vorfestlegung. Immerhin, wer wollte, konnte zumindest ein bisschen Sympathie heraushören für das Betreuungsgeld.
Wir wollen Bedingungen bieten. Für Kinderbetreuung, für Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aber wir werden auch die nicht an den Pranger stellen, die sich ein paar Jahre zu Hause dafür entscheiden, ihre Kinder erziehen zu wollen.
So kurz vor dem Koalitionsgipfel dürfte das Balsam für die Seele der Schwesterpartei CSU sein. Denn die Bayern sehen die Grenze ihrer Leidensfähigkeit erreicht.
Beim Betreuungsgeld ist unsere Geduld schon auf eine harte Probe gestellt worden. Wir diskutieren seit langem darüber und wir haben es auch im Koalitionsausschuss schon beschlossen.
Auch die FDP möchte das Spitzentreffen ungern mit leeren Händen verlassen. Sie will die 10 Euro Praxisgebühr für den Arztbesuch streichen. In Unionskreisen hält man davon wenig, für die Liberalen ist es aber kaum verhandelbar.
Wir wollen unsere Sozialkassen nicht ausplündern. Deshalb machen wir einen moderaten Vorschlag. 2 Milliarden Euro kostet der Verzicht auf die Praxisgebühr. Darüber hinaus sehe ich wenig Spielräume.
Zählt man noch die Konflikte innerhalb der CDU um die Rente hinzu, wird Angela Merkel morgen viel zu moderieren haben. Dann empfängt sie die Kontrahenten im Kanzleramt. Am Vorabend des Gipfeltreffens zeigt sich einmal mehr das Dilemma dieser Koalition. Einerseits will sie sich geschlossen präsentieren, andererseits müssen die kleinen Partner CSU und FDP beweisen, dass sie sich mit ihren jeweiligen Kernthemen durchsetzen können, notfalls auch gegen den Widerstand der anderen.
Ein Jahr nach der Entdeckung der Neonazi-Mordserie wird weiter über Versäumnisse der Sicherheitsbehörden diskutiert. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Maaßen, sprach sich für ein zentrales Register aller V-Leute aus. Nur so ließen sich die Quellen wirksam steuern, sagte Maaßen der Welt am Sonntag. Bislang müssen die Länder dem Bund nicht melden, wo sie V-Leute einsetzen.
Einen Tag vor dem bundesweiten Aktionstag haben in Hamburg bereits heute etwa 1000 Menschen an die Mordopfer der rechten Terrorzelle NSU erinnert. Vor einem Jahr war bekannt geworden, dass das Neonazi-Trio zwischen den Jahren 2000 und 2007 insgesamt 10 Menschen ermordet hatte. Die Demonstranten erinnerten auch an die Aufklärungspannen bei den deutschen Sicherheitsbehörden. Derzeit befassen sich mehrere Untersuchungsausschüsse insbesondere mit dem Versagen des Verfassungsschutzes bei den Ermittlungen.
Die Polizeigewerkschaften warnen vor einer Überalterung der Polizei und Personalnot. Mehr als die Hälfte der Beamten sei in wenigen Jahren älter als 50 Jahre. Das wirke sich gravierend auf ihre Leistungs- und Einsatzfähigkeit aus. Die Beamten könnten dann keine Nachtdienste oder körperlich anstrengende Schichten mehr übernehmen.
Aufklären, Präsenz zeigen. Seit ein paar Tagen sieht man am Berliner Kudamm wieder mehr Polizei. Der Grund, Betrug beim Hütchenspiel und Taschendiebstahl hatten massiv zugenommen. Doch für diesen Teil der Polizeiarbeit habe man bald kein Personal mehr, warnt die Gewerkschaft der Polizei.
Wochenende für Wochenende sind wir nicht nur im Fußball, sondern auch im Demonstrationseinsatz eingebunden. Und aufgrund der Altersstruktur haben wir natürlich eine erhöhte Krankenrate. Und das bedeutet schlichtweg, wir haben viel zu wenig Polizei.
Die Polizei stecke in der Demografiefalle. Bis 2021 geht die Hälfte aller Polizisten und Polizistinnen in den Ruhestand. Das Durchschnittsalter liegt heute schon bei 45 Jahren.
Die Polizeiarbeit besteht nicht nur darin, laufend hinter jungen Burschen hinterherzulaufen und zu sprinten, sondern ist doch etwas komplexer, als der Laie sich das vorstellt. Wir werden im Durchschnitt etwas älter, ja, das ist eine Herausforderung, aber es ist kein Drama.
Das sieht die Deutsche Polizeigewerkschaft anders. Die Belastungen, gerade bei Großeinsätzen, seien ab einem gewissen Alter nicht mehr machbar.
Unsere älteren Kolleginnen und Kollegen kommen häufig nicht einmal mehr an die Altersgrenze, an die Pensionsgrenze, sondern müssen vorher schon in den Ruhestand geschickt werden. Denn ab dem 50. Lebensjahr ist ein Nachtdienst extrem gesundheitsgefährdend und viele andere können vorher schon nicht mehr.
Die Politik müsse jetzt aktiv werden, mehr Personal einstellen und den Beruf attraktiver gestalten, damit in Zukunft keine Sicherheitslücke entsteht.
In der Fußball-Bundesliga hat Schalke 04 die Chance verpasst, den Rückstand auf Spitzenreiter München zu verkürzen. Die Königsblauen unterlagen in Hoffenheim mit 2:3. Hier die weiteren Ergebnisse. Dortmund-Stuttgart 0:0, Mönchengladbach-Freiburg 1:1, Nürnberg-Wolfsburg 1:0. Im Spiel Hamburg gegen München steht es kurz vor Ende 0:3. Bereits gestern trennten sich Frankfurt und Greuther Fürth 1:1. Morgen trifft dann noch Leverkusen auf Düsseldorf und Werder Bremen empfängt den VSV Mainz 05. Die Tabelle. Spitzenreiter München hat 4 Punkte Vorsprung vor den Verfolgern aus Schalke und Frankfurt. Meister Dortmund bleibt Vierter. Hannover auf Rang 6, dahinter Mainz, Hamburg und Stuttgart. Mit Mönchengladbach beginnt die zweite Hälfte. Freiburg ist Elfter. Hoffenheim klettert auf Rang 13. In der Abstiegszone Wolfsburg, Greuther Fürth und Schlusslicht Augsburg. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 4. November.
Die umfangreiche Tiefdruckzone, die von den Kanaren bis zum Nordmeer reicht, beschert uns zusammen mit kleinen Randtiefs wechselhaftes Wetter. In den Süden Deutschlands wird außerdem sehr milde Luft gelenkt. Zu Beginn der Nacht regnet es noch in einigen Regionen. Der Regen im Norden zieht später über die Nord- und Ostsee ab. Im Südosten ist es teilweise klar und auch von Westen bekommen die Wolken größere Lücken. Gebietsweise bildet sich Nebel. Im südlichen Bayern und auch im Norden zeigt sich morgen die Sonne. Sonst bleibt es meist wolkenverhangen und es regnet zum Teil kräftig. Der südliche Wind weht schwach bis mäßig, im Westen sowie an der Küste frisch mit starken Böen, im westlichen Bergland gibt Sturmböen. Heute Nacht Temperaturen von 1 Grad im Sauerland bis 10 Grad am Oberrhein. Im Westerwald und an der Nordsee morgen 7, an der Isar sehr milde 18 Grad. Auch in den folgenden Tagen erwartet uns ein Wechsel aus Sonne, Wolken und Regen, der gebietsweise kräftig sein kann. Außerdem wird es kühler und im Bergland ist auch wieder Schnee dabei. Am Mittwoch wird es im Norden zudem windig.
Wir melden uns wieder um 23.20 Uhr mit Ingo Zamperoni. Seine Tagesthemen: Sandy bremst Läufer aus, wie Sportler auf die Absage des New York-Marathons reagieren und Streit vor Koalitionsgipfel, die FDP stichelt gegen die Union. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.